Es ist Zeit für ein Reset.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Es ist Zeit für ein Reset. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn wir so mal aktuell die Ergebnisse angucken, wo wir in der Wirtschaft, wo wir im Mittelstand so stehen, dann sind die Ergebnisse ja gruselig. Alles geht immer höher, schneller, weiter und am Ende sind wir überall Weltmeister, unter anderem auch in Burnout, in Krankenstand, in kein Bock und in weiß ich was. Und wir sollten mal drüber nachdenken, ob nicht einmal Reset-Button drücken und neu starten besser wäre, als an Kleinigkeiten rumzufrickeln in der Hoffnung, es würde dann besser. Und natürlich haben wir auch wie immer Wegebedarf. Es gibt ja immer viel zu tun, haben wir natürlich wieder einen Special Guest. Heute begrüße ich den Sinan Yotadur hier, der Geschäftsführer der Neat GmbH ist. Und Neat steht für Neuro Emotional Experience Design. Das ist ja sehr kryptisch und er wird uns natürlich gleich erklären, was ganz konkret damit gemeint ist und warum wir eine völlig andere Art von Innovation brauchen, als wir sie bis jetzt delivered haben. Also erstmal herzlich willkommen, Sinan, bei uns heute hier im Podcast.
Herzlichen Dank, Ulrich. Danke für die Einladung und danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Ihr seid ja gut unterwegs, sehr gerne. Super, dass du dir Zeit nimmst. Das finde ich cool. Du hast ja einige Studien begleitet, einige Startups auf den Weg geschickt. Du hast Zeit für deine Familie. Du hast 12 Mitarbeiter. Ihr wächst um 300% im Jahr. Und das ist natürlich alles, das sind ja alles phänomenale Zahlen, die sagen, wie macht der das? Aber das klären wir dann gleich, wie man das macht. Ich glaube, wir fangen mal mit der grundsätzlicheren Frage an und fragen uns mal, ja, wieso Reset? Wieso sollten wir als Mittelständler oder auch in der gesamten Wirtschaft, aber unser Podcast richtet sich ja überwiegend an Selbstständige und Mittelständler und Freiberufler, warum lohnt sich das mal, den Reset-Button lange gedrückt zu halten und das System völlig neu hochzufahren?
Sehr gute Frage, Ulrich. Und ich möchte auch im Detail darauf eingehen. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz auf die Einleitung eingehen. Du hast ja gesagt, 300% im Jahr. Das ist uns nur möglich gewesen. Das sind wirklich sehr gute Zahlen und ich bin sehr stolz darauf.
Ja, zu Recht.
Das ist uns nur möglich gewesen, weil wir ein neues Unternehmen sind. Also wir sind 2018 an den Markt gekommen, seit 2021 als operative GmbH dann da draußen und machen Projekte. Und es ist uns nur möglich gewesen, weil wir relativ frisch mit den neuesten Technologien auch gestartet haben. Und unser Fokus war immer auf Software first. Also die Unternehmen, und das ist auch der Grund, und jetzt komme ich zu diesem Reset-Thema, die Unternehmen, die Mittelständler, die alteingewachsenen Unternehmen der alten Wirtschaft, so nenne ich sie gerne, die hatten andere Strukturen, andere Voraussetzungen, andere Spielregeln. Und deswegen war es zu dem Zeitpunkt, als die durch die Innovation der Automobilbranche, durch den Verbrennermotor, durch die ganzen technologischen Errungenschaften Wettbewerbsvorteile gewonnen haben, waren die Systeme damals zu Recht und die waren richtig und wichtig. Aber sie funktionieren halt heute nicht mehr. Und dann kommen so neue Startups wie The Neat, neue Beratungsagenturen, neue Unternehmen einfach auf dem Markt, die die Systeme, die Technologien von heute nutzen und extremen Wachstum verzeichnen können. Wir haben es selber vorgezeigt. Und das ist auch der Grund, warum wir gegen die alte Wirtschaft kämpfen und warum wir auch einen Reset-Button drücken müssen als Gesellschaft, weil die alten Systeme, die alten Unternehmen und die alten Denkmuster einfach nicht mehr funktionieren. Das
Funktionieren
ist der
nicht mehr.
Punkt.
Also
Die
es
funktionieren
knirscht
nicht
ja
mehr.
an allen Ecken und Enden und da nützt es auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken oder Sand in den Kopf zu stecken und zu sagen, so wie ich gesagt habe, so ein bisschen rumfrickeln, dann wird es schon besser, wenn wir so 2 oder 3 Grad abweichen. Alle stöhnen unter der Last. Es wird immer heftiger, immer stressiger. Man könnte den Eindruck haben, mal bildhaft gesprochen, wir fahren Vollgas mit angezogener Handbremse und irgendwie müssen wir die Handbremse lösen, aber ich glaube, das löst nicht das Problem. Und wenn du sagst, es hat sich so viel verändert, wir könnten ja mal einen Ausflug machen, was wäre denn nach dem Reset anders? Was hat sich denn da grundsätzlich verschoben? Also wenn man, und Reset wäre ja nicht 10% anders, sondern vielleicht auch 180 Grad anders.
Das ist eine klasse Frage und es geht tief, das Thema. Wir müssen so ein bisschen auf die Zeitleiste schauen. Also wir haben ja hier in der Gesellschaft, vor allem in Deutschland, sehr konservative Denkmuster, wenn es um das Unternehmertum geht.
Ja,
Wir
absolut.
sind risikoarm, wir treffen risikoarme Entscheidungen, wir brauchen Fakten und am besten schon validierte Fakten. Innovation ist so, okay, aber nur Innovation nur, wenn es schon belegbar ist. Und das ist ja in sich nicht möglich, weil Innovation ist ja immer der Versuch, etwas zu schaffen, was es ja noch nicht gibt.
Vielleicht
Innovativ zu sein.
mal ein nettes Zitat dazwischen, das es vielleicht verdeutlicht. Ich hatte mal mit einem Entscheider einer großen Bank gesprochen und der war sehr skeptisch, was das Thema Innovation an dem Thema, worüber wir gesprochen haben, anging. Und dann hat er irgendwie nett abgewunken und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, wenn es möglich gewesen wäre, während der Fahrt auszusteigen, wäre der Atlantik heute noch nicht überquert. Sagt ihm, redet er nicht mehr mit mir. Also ich glaube, dieses Thema, dieses, ich will Zukunft, aber die muss schon bewiesen sein. Das ist
Richtig.
ein Paradox. Also blöder geht's ja fast gar nicht mehr.
Absolut.
Und da sind wir so risikoavers. Wo ist denn Abenteuerland? Wo sind denn die großen Jungs, die früher im Spielkasten gespielt haben und jetzt mit eigentlich größeren Spielkästen, mit Unternehmen ja viel mehr bewirken könnten? Aber irgendwie ist der Mut auf der Strecke verschütt gegangen. Was ist passiert?
Ich meine, das ist auch gerechtfertigt gewesen für eine bestimmte Zeit. Wir hatten ja also gehen wir mal einen Schritt zurück. Vor der Globalisierung, vor der Digitalisierung hatten wir recht mit risikoarmen Entscheidungen. Wir waren ja ein Global Player in der Automobilindustrie und das hat Deutschland reich gemacht.
Definitiv.
Unsere Technologie hat funktioniert. Der Verbrennermotor war am Markt etabliert. Und da konnten wir uns diese Denkmuster auch aneignen, zu sagen, hey, never change a running system. Es funktioniert doch. Dann kam die Globalisierung und wir haben uns sogar noch bestätigt durch unseren Export, durch den Wohlstand, den wir als Gesellschaft bekommen haben.
Ja.
Und dann kam die Digitalisierung, da haben wir schon verschlafen. Und jetzt kommt die nächste Technologiestufe, jetzt kommt KI dazu, jetzt kommt Big Data dazu, Algorithmen, Quantum Computing, Robotik, all diese Themen kommen jetzt dazu. Und wir haben den Zug der Digitalisierung nicht mal, also wir sind da nicht mal drauf und jetzt kommen die nächsten Technologien. Noch schneller als je zuvor. Und jetzt funktioniert unsere risikoarme Entscheidungsbereitschaft einfach nicht mehr.
Okay.
Und das ist das zweite Thema. Wir haben aktuell einfach eine klare Ignoranz gegenüber der Realität. Das wird schon wieder. Das ist halb so schlimm. Dann stelle ich halt noch jemanden ein und löse das Problem kurzfristig. Wir ignorieren als Gesellschaft, als Unternehmer die aktuelle Realität. Und wollen einfach nicht wahrhaben, dass sich das Zeitalter verändert und dass Technologie mit dem größten Faktor dafür spielt. Und das letzte Thema ist, dass wir weil viele statistisch gesehen knapp 70% der Führungsebene sind Babyboomer aktuell des Mittelstands. Also
Ja,
entweder
meine Generation, genau.
genau Babyboomer oder annähernd Babyboomer.
Ja.
Und das Was klar ist, Sie haben ja unsere Erfolge als Gesellschaft mitgetragen. Wir sind heute da, wo wir sind, aufgrund Ihrer Entscheidungen. Und es ging lange Zeit gut. Und Sie sind quasi satt geworden. Und nun sind Sie faul im Denken und im Handeln. Ist ja klar, wenn ich satt bin, wenn ich genug habe, wenn ich ausgesorgt habe, jahrelang hart gearbeitet habe und das System für mich funktioniert hat, dann geht es mir gut. Und jetzt nochmal innovativ zu sein, in Technologien zu investieren, das erfordert einfach Kraft. Und viele, und das muss man ganz einfach sagen, sind faul geworden. Denkfaul, handelsfaul, faul in ihrer Art und Weise, Probleme zu lösen. Und das sind so die drei Punkte, warum, bevor wir auf den Reset-Button klicken können, einfach auch viele Denkmuster sich verändern müssen in der aktuellen Gesellschaft.
Warum ist es Zeit, ja? Ich will ja nicht meine eigene Generation hier, wie heißt das, denen in die Milch pinkeln, aber du hast natürlich 100% recht. Warten auf die Rente wäre vielleicht eine nettere Bezeichnung. Manchmal nenne ich sie auch bräsig, weil nach dem Motto, wenn ich jetzt irgendwie was riskiere, dann riskiere ich ja vielleicht alles. Aber in dem Nichtstun riskieren wir ja gerade deswegen alles, weil wir meinen, dass wir es einfach aussitzen können. Und die Verantwortung für Kinder und Enkel, wie viele Jahre bist du jünger als ich? Mindestens 20, wahrscheinlich 30. Und wenn wir sagen, wobei von der Lebenserwartung habe ich ja auch noch locker 30 Jahre, das ist ja genauso Harakiri und genauso ein blödes Mindset zu sagen, ja, jetzt lasse ich mal ruhiger tun, was ein Schwachsinn. Also als ob ich jetzt mit über 60 jetzt das Denken irgendwie einfrieren sollte. Ich würde sagen, gerade im Gegenteil, wenn ich Synapsen neu verdrahte, dann habe ich ja auch nochmal ein Reset. Und das ist aber bei meiner Generation definitiv nicht weit verbreitet, das darf ich mal so sagen. Und damit würde ich dir 100% recht geben, dass die jetzt zwar die Mehrheit haben, aber wir nehmen euch die Zukunft. Das ist ja tatsächlich so.
Und wir nehmen
das
uns
wird uns irgendeiner,
die Zukunft.
Genau, wir sehen uns gemeinsam die Zukunft. Und das wird uns irgendwann mal ganz böse auf die Füße fallen, und zwar sehr bald.
Absolut, das sehe ich genauso.
Und in der Automobilindustrie, du hattest sie ja schon ein, zweimal zitiert, da sieht man es am krassesten. Mir hat gestern noch einer erzählt, es gäbe gar keine Flüge mehr nach China, weil die ganzen Daimler-Manager die ganzen Flüge blockieren würden, weil die würden ganz hektisch hin und her fliegen, weil sie sagen, huch, was passiert denn da gerade? Wie, die haben bessere Autos als wir? Das ist ein Glaubenssatz, der zerstört alles. Das kann gar nicht sein. Das war die letzten 100 Jahre nicht so. Das wird die nächsten 100 Jahre nicht so sein. Doch.
Absolut.
Bessere Kisten für den halben Preis. Das stellt nicht nur das Schwabenland auf den Kopf. Und nicht nur die eine Industrie.
Es zieht sich durch. Ich meine, es hat lange funktioniert. Wie gesagt, wir waren Marktführer in unserer Technologie als Gesellschaft. Und es hat funktioniert. Und jetzt haben wir einfach die Zukunft. Also ich meine, wir haben keine Ressourcenverarbeitung hier für die Elektromobilität. Wir haben keine Technologien, die wir selbst produzieren in der Hinsicht, die Marktführer sind. Wir haben einfach verschlafen. Und die einzige Option für uns als Gesellschaft, als Unternehmen, es fängt ja bei den Unternehmen an, die sichern den Wohlstand, Arbeitskräfte, und es trifft jede Einzelperson am Ende des Tages. Wenn wir als Wirtschaft nicht funktionieren, egal wie stark wir sind, was für ein großes Militär wir haben und wie klug und wissenschaftlich fortgeschritten wir sind, wenn unsere Wirtschaft nicht funktioniert, kollabiert das gesamte System. Deswegen müssen wir vor allem in diesem Bereich uns wieder anfangen, etwas zu trauen. Wir müssen wieder, und das machen die ja in der Politik, aber wir müssen bei uns selbst anfangen und sagen, okay, was kann ich als Unternehmen oder als Unternehmer tun, um in meine Zukunft zu investieren? Wie kann ich das machen? Was brauche ich für Innovation? Muss ich mein Denken verändern oder brauche ich einfach nur Systeme und Technologien? Und dabei hatten wir ja im Vorgespräch das Thema mit dem Apfelkuchen.
Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Erzähl mal das, weil ich glaube, da wird es konkreter, weil als Hörer würde ich fragen, die Jungs reden ja ganz interessant, aber was meinen die denn genau? Machen wir das am Beispiel des Apfelkuchens, ein ganz traditionelles Produkt.
Auf ein Wort.
Also, woher kommt jetzt der Apfelkuchen? Nehmen wir an, ich lade meine liebsten Freunde, Bekannte, Familie zum Wochenende zu einem Apfelkuchen, Kaffee und Kuchen ein. Und jetzt stelle ich mir die Frage, okay, welchen Apfelkuchen könnte ich machen? Und dafür gibt es ja, ich gehe in Google, sage Apfelkuchenrezept, dann gibt es ja 1000 Rezepte. Und jede Rezept für sich schmeckt ja gut oder halt auch nicht. Manche dauern länger, manche sind kürzer. Aber die Frage, die ich mir stellen sollte, ist ja, für wen mache ich den Apfelkuchen? Mache ich den für mich oder mache ich den für die Gäste, die mich besuchen? Ich mache den für meine Gäste und was sind die Vorlieben von meinen Gästen? Also wenn ich anfange, wieder den Fokus auf die, ich nenne es jetzt mal in Fachsprache, auf die Nutzer zu legen, wer ist denn derjenige, der mich besucht? Und was möchten die für einen Apfelkuchen essen? Vielleicht sind die besonders fitnessaffin und achten auf ihre Figur, dann wird ein Low-Carb-Apfelkuchen-Rezept Sinn machen. Vielleicht legen sie besonders Wert auf guten Genuss und guten Geschmack, dann könnte ich hier richtig Butter und Zucker reinhauen. Aber es kommt ja darauf an, ich muss ja nicht einen guten Apfelkuchen machen, ich sollte ja den perfekten für meine Gäste machen. Und da fängt schon an, für wen mache ich diese Innovation eigentlich? Mache ich sie für mich? Mache ich sie für die nächste Generation? Mache ich sie, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Mache ich sie für meine Gesellschaft? Für wen mache ich diese Innovation eigentlich? Und je nachdem, für welche Zielgruppe ich Innovation betreibe, es kann ja für die eigenen Mitarbeiter sein, es kann ja für die Kunden sein, es kann für die Wettbewerbsfähigkeit sein, es sind ja alles Zielgruppen, Nutzer, verändert sich die Innovation, verändert sich der Apfelkuchen. Und das, was wir bei Denit auch machen, ist, wir gehen in die Unternehmen rein, schauen uns das Ganze an, ist Soll-Analyse sehr wirtschaftsnah, faktenbasiert, viele Datenpunkte und am Ende finden wir das perfekte Rezept heraus. Weil wir schauen uns an, für wen machen wir diese Innovation und wer soll am Ende diesen Apfelkuchen genießen. Und je nachdem, für wen das gemacht wird, verändert sich das Rezept, verändert sich das der Apfelkuchen und die Gäste. Und das sind die Unternehmen in dem Fall, die wir betreuen, die bekommen dann einen klaren Rezept, einen klaren Plan, wie Innovation zu tun, wie sie Innovation voranbringen können in ihrem Unternehmen, wie sie es umsetzen können. Das ist das Apfelkuchenrezept.
Das Apfelkuchenrezept. Und wenn die Leute sagen würden, na ja, Innovation ist ja ganz gut, aber ich muss ja erstmal Geld verdienen und dann, wenn ich dann Geld verdient habe, wenn dann kann ich ja, und wenn ich dann Zeit habe und wenn dann ich die richtigen Leute gefunden habe und wenn dann alles Mögliche und wenn dann auch noch die Politik, dann könnte ich mir ja was Neues einfallen lassen, aber bis dahin muss ich erstmal überleben sichern.
Ich meine, die Studien zeigen, 67% der Unternehmen sind bereit, in Innovation zu investieren. Also sie haben gemerkt, okay, ich brauche das. Ich sollte da rein. Sehr gut. Aber nur knapp 30% setzen sie es wirklich um. Das heißt, da ist ein Gap. Und das liegt wahrscheinlich an den drei Faktoren. Ich habe mich nicht näher mit der Studie auseinandergesetzt, aber ich könnte jetzt auch aus dem Anhieb sagen, es liegt entweder an der Risikoarmen Entscheidungsgrundlage. Es liegt an der Faulheit oder an der Ignoranz der Realität zu sagen, okay, das wird schon wieder. Aber da ist der größte Hebel. Wir sollten uns als Unternehmer auch einfach wieder trauen, innovativer zu sein, in Sachen zu investieren, die langfristig funktionieren, nicht kurzfristig. Und das sind auch die drei häufigsten Ursachen oder Probleme der Zielgruppe. Erstens fehlt ihnen die Strategie.
Ganz
Sie
oft,
wissen,
ja,
ich sollte das tun, aber ich weiß nicht wie, mir fehlt der Plan. Zweitens, sie haben Angst vor hohen Kosten, das war genau das Thema, obwohl es langfristig Kosten spart. Denken sie, okay, wenn ich da rein investiere, dann kostet mich das alles. Stimmt gar nicht, du sparst ja langfristig davon. Und das Dritte ist, bei Unternehmen, die Mitarbeiter führen, sie haben Angst, dass die Mitarbeiter nicht mitziehen. Weil wenn ich jetzt als Unternehmer reinkomme und sage, so, ab sofort, dieser gesamte Prozess, der eure Abteilung eigentlich die ganze Zeit beschäftigt hält, wird jetzt automatisiert und ein Roboter und eine KI übernimmt das jetzt. Da hat ja die gesamte Belegschaft Angst um ihren Job. Sagen ja, nee, das machen wir nicht. Das wollen sie ja nicht. Obwohl es ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist, fürchten die Mitarbeiter ihren Job. Stimmt ja aber auch gar nicht, wenn wir auf die Geschichte schauen, wenn Jobs automatisiert delegiert werden können oder von Roboter übernommen werden können, dann steigert sich die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und neue Tätigkeiten schließen sich daraus. Beispiel, früher gab es den, auf der Markthalle gab es denjenigen, der für Geld einfach die Sachen zu mir nach Hause transportiert hat, im alten Römischen Reich. Und jetzt hat jemand eine Schubkarre, eine neue Technologie entwickelt und die Leute hatten Angst, okay, wenn keiner mehr mich bezahlt, um die Einkäufe nach Hause zu bringen, zu den Päpsten oder zu den Römern. Also haben die die Schubkarre abgelehnt. Aber die Schubkarre wurde dann zu einem Pferd, wurde dann zu den heutigen Transportunternehmen mit großen LKWs. Es hat ja nicht dazu geführt, dass die Leute arbeitslos wurden, sondern es hat einfach die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, verändert und neue Jobs erschlossen. Und wenn man das den Mitarbeitern klar macht, dass es, hey, das übernimmt jetzt gerade deine Beschäftigung, ja, aber dadurch hast du mehr Zeit, um in unsere Wettbewerbsfähigkeit für mehr Effizienz zu investieren. Und wenn man das den Mitarbeitern klar genug kommuniziert als Führungsebene, und das ist viel Arbeit, das kostet Energie, die Strategie kostet Energie, man muss da Geld und Ressourcen rein investieren, man muss die ganzen Mitarbeiter mitnehmen, das kostet Zeit, Nerven, und darauf haben die meisten einfach keine Lust. Deswegen funktioniert Innovation einfach bei uns auch gar nicht.
Produkthinweis.
Hey, mal kurze Unterbrechung hier mitten im Podcast. Ich mag mal mit dir eine ganz kurze Statusbestimmung machen und dir drei Fragen stellen. Immer von 0 bis 100. Von 0 bis 100, erste Frage: Wie viel Erfüllung bringt dir dein Geschäft gerade? Von 0 bis 100, wie viel zeitliche Freiheit hast du denn gerade? Und von 0 bis 100, dritte Frage: Wie viel finanzielle Freiheit hast du gerade? Wenn da dreimal 100 steht, herzlichen Glückwunsch, Schulterklopfen, große Anerkennung und Wertschätzung. Wenn da weniger steht, lass mal reden, wo wir dir helfen können. Weil ich glaube, Unternehmer sein ist ein mega Privileg und wir sollten es so leben, dass unser Unternehmen auch unser Leben verdient hat. Gestorben wird hier nur einmal, aber gelebt jeden Tag. Und das wäre cool, wenn du als Unternehmer das auch so tätest, dass dein Unternehmersein dich erfüllt, dir zeitliche und finanzielle Freiheit schafft und du dein Leben so lebst, wie du das gerne hättest. Schöne Grüße von Pippi Langstrumpf. Zurück zum Podcast. Viel Spaß.
Mit dem Pferd können wir vielleicht nochmal zurückrudern. Es gibt ja dieses berühmte Zitat vom Kaiser Wilhelm: Ich setze auf das Pferd. Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Das mag sich komisch anhören, hatte aber damals einen sehr wirtschaftlichen Hintergrund. Deutschland war Weltmarktführer in Pferdesorten. Wir hatten mit weitem Abstand, also es gab niemand auf der Welt, der uns bei Pferdesorten hätte das Wasser reichen können. Wir hatten für die Kavallerie, für Reiten, für Ziehen, für Springpferde, für Acker, für Forst, für Kutschen, wir hatten für jedwede denkbare Anwendung hatten wir Pferdesorten. Sind wir heute noch übrigens. aber natürlich, wenn man sagt, ja, ich bin aber dann nicht mehr Kutscher, weil da fahren die Leute ja selber mit ihren Autos. Die Anfangsdiskussion war ja, als die Autos auf den Markt kamen, wo nehmen wir denn so viel qualifizierte Chauffeure her, weil die waren ja Kutscher gewöhnt. Dass man selber fahren würde, war ja völlig ausgeschlossen. Also wäre ja schon gut. Die Gummireifen machen ja viel weniger Krach als diese metallbeschlagenen Holzräder, inklusive der Diskussion vorher, dass man sich überlegt hatte, also wenn die Zahl der Droschken in Paris und London weiter so wächst wie bisher, wird im Jahre 2020, irgendwann hat einer hochgerechnet, London und Paris unter 5 Meter hohen Pferdeäpfelbergen versunken sein. Also die haben sich ja die, und als das Auto dann kam, gab es ja ganz viel Verantwortung der Kirche, die Befürchtung, wenn Menschen mit schneller als 30 Stundenkilometer reisen, kommt die Seele nicht hinterher. Und da würden die Leute ganz arg krank. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, wären wir Weltmarktführer mit Automobil geworden, wenn wir am Pferd geklebt hätten, wo wäre der Wirtschaftsstandard heute mit Pferden? Ja. Das wäre dann wie das katholisch erbteilige Bayern heute dann ohne Innovation oder Industrierevolution, würden wir immer noch die 4 Kühe über 5 Hektar Land treiben und alle kein Geld verdienen. Gehen wir mal konkreter rein. Wenn du sagst, lass uns neu erfinden und wir würden einen Ausflug in die Zukunft machen. Und vielleicht hast du ja ein Beispiel einer Firma, die du natürlich anonymisiert schildern kannst und so einen Prozess mal beschreiben, wie, wo, wann und mit welchem Ergebnis haben die angefangen, haben die gestartet und wo werden die relativ zügig stehen?
Das ist eine gute Frage. Ich bleibe bei dem Beispiel mit den Pferden.
Ja, genau, so griffig.
Ich finde es eine super Analogie zu dem Thema heute. Wir klammern uns ja jetzt so sehr an die
aktuelle Verbrenner. Also ans Auto. Ja, hängt da 800.000 Arbeitsplätze dran.
Ja, mehr oder weniger absolut.
Direkt.
Ja.
Das ist mega.
Damals mit den Pferden auch wahrscheinlich, aber es war ja gut und wichtig, dass wir in die neue Technologie investiert haben. Tom Ford hat gesagt, und das ist jetzt so quasi die Einleitung zu der Antwort, Tom Ford hat ja gesagt, wenn ich die Leute fragen würde, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Mhm. Das heißt, die meisten Unternehmen wissen gar nicht, was für eine Innovation sie brauchen. Sie wissen, dass es die Technologien da draußen gibt. Sie wissen, es gibt Quantum Computing, Robotik, KI. Und viele denken, hey, was brauchst du denn für eine Innovation? Ja, der Rechnungsversand muss automatisiert werden. Oder ich will kein Papier mehr. So, dann komme ich dem Ganzen ein bisschen näher. Also sehr, sehr prozessorientiert. Das habe ich aktuelles Problem. Hier sitzt ein Mitarbeiter 4 Stunden, das will ich ausmerzen. Das ist auch der richtige Schritt für den Anfang. Aber das beantwortet nicht die Frage, welche Innovation braucht ihr eigentlich? Innovation ist tiefgreifend. Das fängt beim Produkt an, die deine Zielgruppe konsumiert, bei der Erfahrung deiner Zielgruppe beim Konsumieren oder Kaufen deines Produkts bis hin zur Produktion deiner Mitarbeiter. Das ganze Geschäftsmodell von Produkt, Vertrieb, Marketing, Außendarstellung, das braucht Innovation. Und jetzt sollte ich Technologien nutzen, um ganzheitliche Innovation einzubringen. Und da gibt es viele Beispiele. Ich kann Beispiele aus der Motorradindustrie beschreiben. Ich kann Beispiele von Luftfahrtgesellschaften beschreiben, Banken. Und ich würde gern vielleicht aus einem Kundenprojekt mit einer Bank sprechen, weil es wirklich den Zeitgeist sehr gut trifft. Diese alte Wirtschaft, konservative Wirtschaft, konservatives Denken mit den neuen Startups. Ich meine, welche Bank nutzt du? Vielleicht kannst du den Namen sagen oder kannst du einfach die Farben beschreiben.
Na, Bank ist insofern spannend, weil die Hörer wissen, dass ich ja noch ein zweites Hobby habe, nämlich Banken, Firmenkundenbanken von regionalen Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken darin zu trainieren, wie man gescheit mit Unternehmern umgeht. Und deswegen ist Banken ein gutes Beispiel, weil die kleben ja tatsächlich, also sowas von an alten Prozessen, weil der Markt hat sich ja völlig verändert.
Absolut.
Und mein vorletzter Bankenpodcast, der heißt Bank neu denken, hat auch den Untertitel Wegebedarf, der hieß Trotz Bank, Klammer auf System, erfolgreich sein. Und der dann der nachfolgende hieß, gibt den Leuten ihre Würde zurück. Weil das System Bank ist, naja, tote Pferde reiten wäre jetzt ein wenig übertrieben, aber ungefähr in die Richtung. Und es gibt ja wenige, die da sagen, lasst uns den Reset-Button drücken, da bin ich übernächste Woche bei einer Bank. Die wagen gerade das Experiment. Deshalb bin ich mal gespannt, was du als Beispiel erzählst.
Genau, ich habe 3 Banken beraten, auch also eine aus dem Ausland, aus Großbritannien und 2 aus Deutschland, die zwei größten Banken. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die Startups in der Bankenbranche, die sind ja super agil. Man kann als alte Bank quasi gar nicht mehr mithalten. Die Kontogebühren, also die Kontos sind gebührenfrei, Service ist vollautomatisiert, es gibt keine Standorte mehr. Also die Art und Weise, wie neue Banken-Startups aufgebaut werden, ist ja voll autonom, automatisiert, zero cost. Und das geben sie genau den Kunden weiter, also der Zielgruppe. Und die Banken, die neuen Startup-Banken entstehen ja nicht, weil jemand sich sagt, hey, die 107. Bank wäre jetzt interessant als Geschäftsmodell, sondern sie merken ja, hey, die Leute sind immer mehr am Handy. Die Leute wünschen einfach aktuell andere Themen. Die neue Generation, die will nicht mehr vor Ort gehen, die will am Handy alles erledigen können. Das heißt, die Bedürfnisse haben sich verändert, der Zielgruppe. Und was machen jetzt die alten Banken? Die sagen, okay, das ist jetzt unser Geschäftsmodell und das sind jetzt die Bedürfnisse unserer Kunden. Jetzt gucken wir mal, wie wir mit unserem Geschäftsmodell einige dieser Bedürfnisse befriedigen können. So, das ist so die Denke der meisten großen Banken.
Klar.
Das ist aber eine falsche Denke, weil was bringt dir deine Bank als Dasein, wenn du wenig oder bis keine, vielleicht einige Bedürfnisse der Zielgruppe stillst? Und auf der anderen Seite andere Unternehmen, Startups, alle Bedürfnisse befriedigen. Ist ja klar, dass sie langfristig dich ausmerzen werden. Kosten nichts, alle Bedürfnisse werden befriedigt. Natürlich werden die langfristig mehr Marktanteile gewinnen und die alten aus dem Spiel holen. Konkretes Beispiel, es ging darum, wie wir also wirklich digital Außenpräsentationen machen werden. Und dann haben wir angefangen bei den Öffnungszeiten und das war so ein Mini-Projekt, wie stellen wir jetzt die Öffnungszeiten online grundsätzlich dar. Und in diesem Riesen, das war so ein wirklich ein dickes PDF mit Maßnahmen, das war eine davon, mussten die Öffnungszeiten einfach neu gedacht werden. Heißt, wenn ich mich jetzt auf der Webseite der Bank bewege, dann will ich die Öffnungszeiten einfach jetzt sehen. Also ist es jetzt geöffnet? Wann schließt es? Und wann sind die nächsten Tage auf Abruf? Also ich klicke irgendwo rein, ähnlich wie bei Google, du kennst das bestimmt. Du siehst geöffnet bis 17 Uhr, dann kannst du weitere Öffnungszeiten
dir anschauen. Schließt in 15 Minuten, beeilen Sie sich.
Genau. Also relevante Informationen zur richtigen Zeit. Das war so das Motto. Und das wollten wir durch die ganze Online-Darstellung durchziehen. Das war so das Motto der Maßnahme. Und da war jetzt das Thema. Klassisch, bevor es das Internet gab, Printmedien, hat man die Öffnungszeiten einfach so ausgedruckt und an die Fensterfront geklatscht. Da standen alle Öffnungszeiten, weil man wusste ja nicht, kommst du jetzt, um die aktuellen Öffnungszeiten zu sehen oder kommst du jetzt, um nächste Woche dir einen Termin auszusuchen? Also man musste ja jedes Bedürfnis irgendwie mit diesem Blatt befriedigen. Und die Banken haben sich quergestellt, die alten konservativen Banken haben gesagt, nein, das können wir nicht machen, weil es gibt ja online auch Leute, die wollen gucken, ob sie nächste Woche kommen wollen. Die Möglichkeit hatten wir ja zur Verfügung gestellt durch ein Ein- und Ausklappen. Aber wir wollten ja nur die relevanten Informationen zur Zeit anzeigen. Und wenn ich jetzt auf die Webseite komme, dann will ich auch gucken, ist das Ding jetzt geöffnet? Als allererstes, das ist die relevanteste Information für mich. Und dann war es ein Riesen hinher, um diese Öffnungszeiten, um uns da zu einigen. Und da fängt schon an. Wenn wir uns auf die Öffnungszeiten nicht einigen können, wie wollen wir das Geschäftsmodell, die Produkte, die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden umgehen, verändern, wenn die Öffnungszeiten scheitern? Und da sehe ich einfach langfristig keine Option, keine Chance mehr, für diese Art und Weise zu denken.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Ein krasses Beispiel. Gut, also wirklich so, wenn man sich an der Öffnungszeit schon nicht einig wird. Ich wäre ja der Meinung, dass man als Bank sich ja generell die Existenzfrage stellen müsste, wofür gibt es uns eigentlich noch? Weil das Thema operatives Tagesgeschäft lässt sich ja sehr elegant online abwickeln mit 3 Klicks. One stop only, kannst du ja alles kaufen, was du willst. Die Finanzwelt wird allerdings immer komplexer und an manchen Stellen braucht man halt ziemlich clevere Berater, ob privat oder Firmen oder vermögende Kunden, die auch jenseits von 1 und 1 zusammenzählen, dreimal um die Ecke denken können. Und das Gefühl, wie gesagt, überwiegend Genossenschaftsbanken und Sparkassen, also regional verwurzelte Banken, bei der Genossenschaftsbank bin ich idealerweise ja Mitinhaber. Und bei der Sparkasse indirekt, weil es ja als kommunaler Betrieb eigentlich den Bürgern oder dem Steuerzahler gehört. Ich hätte allerdings in der Regel, und die Regel ist, wollte ich sagen, 99,99%, nicht das Gefühl, dass ich in die eigene Bank komme, weil im Sinne der Sharing Economy würden wir uns ja durchaus mit 50 oder 500.000 Menschen eine Bank teilen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich Teil dieses Dings bin und dass ich irgendwas zu sagen hätte, geschweige denn meine Bedürfnisse irgendeinen Stellenwert hätten. Ich habe immer nur den Eindruck, dass es darum geht, mir Produkte zu verkaufen, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil die ihre Bedürfnisse befriedigen und nicht meine. Und wenn wir uns dann schon an der Öffnungszeit schon nicht treffen, dann würde ich sagen, dann wird das mit meinen Bedürfnissen schwierig.
Richtig.
Und diesen Move, und das ist ja gar nicht schwer, ich diskutiere ja schon mal mit dem einen oder anderen Bankvorstand, aber das sind weniger Highlights, die sich überhaupt auf so eine Diskussion einlassen. Und neulich war ernsthaft das Feedback einer Führungsmannschaft und die hat gesagt, Sie, Herr Zimmermann, also das ist total cool, was Sie da erzählen, aber dann müssten wir unsere ganze Führungskultur ändern. Also zu dem Schritt sind wir noch nicht bereit. Es war eine ehrliche Absage und die schätze ich auch wirklich hoch, weil sie ehrlich war. Und trotzdem ist das Dilemma, in dem die stecken, sehr offensichtlich. Und das werden sie auch nicht lösen. Und ich bin da entspannt. Vielleicht kommen sie wieder auf mich zu oder auch nicht. Aber eigentlich ist das Dilemma, worin sie stecken.
Absolut.
Und das ist ein gutes Beispiel, dass es eigentlich zu profan ist. Und wenn wir das mal auf andere Dinge übertragen, ist es gut, ja.
Ja, um das mal zu verdeutlichen, weil worum geht's eigentlich? Jetzt einfach eine Frage an dich. Was ist für eine Gesellschaft besser? Import oder Export? Was würdest du einfach aus dem Bauch sagen?
Also vermutungsweise Export.
Okay.
Würde ich mal so Glaubenssätze
genau.
sagen.
Glaubenssatz ist falsch, kann ich dir direkt sagen. So denken aber die meisten, also fast 90% der Gesellschaft denkt, Export ist besser, weil da habe ich ja das Geld, um einzukaufen. Oder ich verdiene ja dann Geld.
Das wäre mein Glaubenssatz auch, genau.
Genau. Aber wenn wir uns der Sache, also wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, so aus der Vogelperspektive das Ganze anschauen, ist ja Export, alles was exportiert wird, ist ja weg. Ich kann es ja weder essen noch konsumieren, noch dadurch Bedürfnisse befriedigen. Ist ja weg. Irgendein anderes Land, irgendeine andere Person hat die Bedürfnisbefriedigung dadurch. Alles, was ich importiere, kann ich ja nutzen. Und am Ende in der gesamten Wirtschaft geht es ja nur um Bedürfnisbefriedigung. Wir haben limitierte Ressourcen in Zeit und Geld. Und wir wollen mit dem, was wir haben, die maximale Bedürfnisbefriedigung. Jeder einzelne von uns als Individuum und auch die Unternehmen. Es geht um Bedürfnisbefriedigung. Dann darauf basiert, ist die Wirtschaft wurde die Wirtschaft aufgebaut und Handel kam zustande. Und Geld ist ja eigentlich nur ein Wert, um zu tauschen. Das heißt, wenn wir exportieren, haben wir dadurch erstmal keine Bedürfnisbefriedigung, also der Grund des Wirtschaftens, sondern durch den Import haben wir Bedürfnisbefriedigung, Lebensqualität wird verbessert und unser Wirtschaften macht Sinn. Weil was bringt uns all das Geld, wenn wir alles selber machen und nichts importieren? Dann haben wir ja als Gesellschaft verloren. Und das ist das falsche Denken. Es geht am Ende des Tages nur um Bedürfnisbefriedigung einzelner Individuen. Und das ist auch, was wir in der Wirtschaft nicht messen können. Man kann messen, wie die Kaufkraftparität sich verändert, wo der perfekte Preis ist, wie die Nachfrage-Angebotskurve sich verändert, so. Aber das ist das. Alles dieser wirtschaftlichen Formeln sind eigentlich Quatsch, machen keinen Sinn, weil sie immer das menschliche Handeln versuchen zu normen. Und kein menschliches Handeln kann genormt werden wie eine Konstante in der Physik.
Nee, das wollen wir ja nicht. Das ist ja ganz unindividualistisch.
Geht ja nicht. Also das kann man gar nicht. Aber wir versuchen es immer durch wirtschaftliche Formeln. Alle 7 Jahre gibt es diesen Zyklus hier, die Kaufkraftparität ändert sich, eine große neue Zahl wird ins Leben gerufen mit einem BIP und es macht alles wieder Sinn. 3% hoch, 4% runter. Aber am Ende des Tages, wenn wir all diesen Quatsch in Anführungsstrichen mal rauslassen und einfach zu der zentralen Ursache gucken, warum wir das alles tun, es geht um Bedürfnisbefriedigung. Ich habe Bedürfnisse und ich will sie befriedigt haben. Dafür gehe ich arbeiten, verdiene das Geld, habe limitierte Ressourcen und sage, okay, als erstes hole ich mir die Waschmaschine, weil das verspricht mir jetzt die größte Bedürfnisbefriedigung und dann den Fernseher. Und dann treffen wir Entscheidungen. Und in unserer Gesellschaft, und es fängt bei den Unternehmen an, ich sage immer unsere Gesellschaft, aber ich gehe von den Unternehmen aus, geht es darum, die maximale Bedürfnisbefriedigung bei der Zielgruppe erwecken zu wollen. Darum sollte es gehen. Es geht nicht mehr darum, aber darum sollte es gehen. Und bei dem Bankbeispiel, so wie du es auch richtig erkannt hast, es geht nur noch darum, die Bedürfnisse der Bank zu befriedigen, kurzfristige Shareholder-Ziele umzusetzen, Aktionäre glücklich zu machen, Umsatzziele zu erreichen. Es geht um diese Hard Facts, aber es geht in fast keinem Unternehmen der alten Schule, der alten Wirtschaft darum, Bedürfnisse zu befriedigen. Ganz einfach gesagt. Und was die neuen Startups, was wir auch mit The Need machen, The Need, das, was wir wirklich brauchen,
Bedürfnis.
Ist, das Bedürfnis zu befriedigen, weil es am Ende des Tages einfach nur darum geht. Es geht nur um das Bedürfnis. Und wenn wir uns wieder einfach an die eigene Nase fassen und sagen, okay, welche Bedürfnisse befriedige ich eigentlich mit meinem Unternehmen? Und wenn ich nur darauf mich konzentriere und da rein investiere, kommt Innovation eigentlich von ganz einfach.
Was die Leute wirklich, wirklich brauchen.
Und das ist so der Anfang von jeder Zusammenarbeit. Ist auch bei der Ist-Analyse schauen wir uns an, okay, was ist jetzt eigentlich da? So, wie sind die Prozesse? Hard Facts, wie viele Mitarbeiter, was sind deine Zielgruppen? Und was sollte es eigentlich sein? Dann gehen wir wieder in die Zielgruppen, in die Mitarbeiter, befragen sie. Dann haben wir so ein Abbild von, okay, das ist das Unternehmen. So sollte es eigentlich sein, weil Bedürfnisse sollten befriedigt werden zu 100% durch deine Unternehmen. durch dein Unternehmen, deine Produkte. So sollte es sein. Und wie können wir jetzt dahin kommen? Dann gibt es einen Maßnahmenplan, dann gibt es Innovationspläne und dann, wie ähnlich wie beim Apfelkuchenrezept, setzt man es einfach um und erreicht Innovation. Aber die Zentrale ist immer nur das Bedürfnis.
Genau, das wäre ja so, wenn das Bedürfnis dahinter, also brauche ich ein Pferd oder brauche ich eine Sackkarre oder brauche ich eine Kutsche oder brauche ich ein Auto oder brauche ich ein autonom fahrendes Taxi? Nee, ich brauche immer Mobilität. Ich würde gern von A nach B kommen, ich würde gern Sachen transportieren, ich wäre gern da oder dort. Aber das Bedürfnis dahinter ist Mobilität. Aus welchem Grund auch immer, aber es war dann damals mit Pferden, Kutschen, Autos lösbar, aber das Produkt war eigentlich ja immer nur Erfüllungsgehilfe.
Absolut.
Und das ist, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, das kann man ja auf alles übertragen.
Und so einfach ist es eigentlich auch. Wir konzentrieren uns immer auf Technologie, auf die Zahlen, auf jetzt gibt's die KI, jetzt was hat der Trump gesagt. Aber wenn wir einfach auf uns und unser Tun als Unternehmen uns konzentrieren und uns einfach fragen, welches Bedürfnis befriedige ich eigentlich bei meiner Zielgruppe? Weil viele haben das über die Jahre vergessen. Und weiß ich das überhaupt? Habe ich mit genug Leuten gesprochen, aktuell, jetzt, heute, mit den neuen technologischen Möglichkeiten, mit den Grundvoraussetzungen, die es jetzt, aktuell, heute gibt?
Wahrscheinlich, wenn die Leute ehrlich sind, die meisten Leute, inklusive mir selber, sagen, wahrscheinlich zu wenig.
Richtig. Und das ist eigentlich so der erste Hebel, da kann jeder direkt anfangen damit. Lass mich einfach mit den Leuten sprechen, lass mich die Bedürfnisse hinter den Themen herausfinden und dann Technologie nutzen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Denn Technologie, und das ist unser Merksatz, eine unserer Prinzipien, ist nicht die Lösung, es ist nur ein Werkzeug. Und wir sollten nicht wieder auf die nächste Flut, jetzt muss ich digitalisieren, Papier muss weg. Aber warum muss Papier weg? Was ist das Bedürfnis dahinter? Und muss wirklich Papier weg? Oder will ich jetzt einfach den nächsten Trend mitmachen? Und viele Unternehmen, viele von uns, inklusive mir, verlaufen sich auch in diesen Trends. Und wenn wir uns wieder auf die zentrale Frage konzentrieren, haben wir eigentlich alle mehr.
Da wären wir ja schon, glaube ich, in der guten Empfehlung, so jetzt zum Ende eines Interviews. Man kann ja schon Stunden an Beispielen gucken. Aber ich glaube, so für den ersten Impuls, warum es sich lohnt, den Reset-Knopf zu drücken und sich als Unternehmen neu zu erfinden, disrupt yourself, erfind dich mal selber neu, stell dich völlig in Frage, bevor es der Markt ohnehin tut. Was wären denn drei sehr pragmatische Tipps für den klassischen selbstständigen Unternehmer, Freiberufler, weil Konzerne haben wir hier nicht in der Hörerschaft, zu sagen, ja stimmt, die Jungs, die da womit könnte ich denn anfangen? Und Bedürfnisse war Frage. Ja, glaube ich, schon mal ein, also wenn ich Denis rausgehört hätte, wäre möglicherweise ein erster Tipp, den ich gehört hätte, mach dir mal einen Kopf, was ist denn eigentlich das Bedürfnis hinter den Produkten, die du gerade verkaufst? Was ist denn das, was die Leute immer, immer, immer brauchen werden, selbst wenn das Produkt weg wäre, aber was ist denn das dahinter? Könnte man das so sagen?
Absolut. Das würde ich als Zentrale, würde ich das so, wenn ich so eine Mindmap zeichnen würde, würde ich sagen, okay, was befriedige ich eigentlich mit meinem Tun? Würde ich in die Mitte setzen. Darum geht es am Ende des Tages. Wenn wir all die Sachen rausnehmen, das ist die zentrale Frage. Also sprech mit genug Leuten, frag deine Zielgruppe. Und es gilt nicht nur für die Kunden, es gilt auch für deine eigenen Mitarbeiter, für deine eigene Familie, für dich selber. Warum mache ich das eigentlich? Das ist eine zentrale Frage, die kann jeder sofort sich selber stellen und daran anfangen zu arbeiten. Das zweite Thema, und das ist so ein bisschen so eine Empfehlung für das Thema, was du vorhin angesprochen hast. Was mache ich denn, wenn ich nicht genug Geld dafür habe, nicht genug Zeit dafür habe, da rein zu investieren? Ich weiß, ich sollte es, aber mir fehlt es irgendwie noch an Ressourcen, an Mut, an Glaubwürdigkeit. Dann wäre der zweite Tipp zu sagen, okay, stell dir einfach nur eine Frage. Welche Aufgaben machst du oder deine Mitarbeiter Monat für Monat oder mehrmals im Monat? Welche sind repetitiv? Und wie könntest du Technologie nutzen, um die einfach auszumerzen? Wenn du eine Sache mehr als dreimal im Monat machst, dann ist sie repetitiv. Wenn du sie Monat für Monat machst, ist sie repetitiv. Wie kannst du Technologie nutzen, um Software first das nie wieder tun zu müssen? Nicht Mitarbeiter delegieren, weil wir haben heute technologische Möglichkeiten, um Aufgaben komplett auszumerzen. Wie könntest du RPAs, Roboter, also Algorithmen, Automatisierung, wie kannst du die Technologie nutzen, um diese Aufgabe nie wieder machen zu müssen? Aber mit dem Wissen, dass sie gemacht wird. Das ist so der zweite Hebel, der zweite Tipp, den ich jedem stellen
Sehr cool,
würde.
okay.
Und das dritte ist einfach wirklich zu sagen, hey, die Zukunft ist nicht verhandelbar. Also sollte ich vielleicht jeden Tag mir ein bisschen Zeit dafür widmen, um, egal was ich dafür brauche, mein Mindset so anzupassen, dass das jetzt einfach der wichtigste Schritt für mich ist. Durch, so wie du es richtig gesagt hast, disrupt yourself, bei dir selber fängt's an. Also stell dir die Frage, ist mein Denken und mein Handeln zukunftsorientiert? Und was könnte ich dafür tun, dass es zukunftsorientierter wird? Das sind so drei Fragen, die damit will sich jeder selber helfen, denke ich.
Das hört sich gut an. Die Dinosaurier sind ja auch ausgestorben, als sie sich nicht angepasst haben. Blöder, vielleicht plumper Vergleich, aber eigentlich ist es das auch schon wieder. Also,
Geschichte wiederholt sich.
ja, genau. Und ich habe ja immer großen Respekt davor. Der Kampf mit der Schwerkraft ist ja ein sehr anstrengender. Und zu sagen, komm, mache ich morgen oder gibt sich schon, oder wie wir im Rheinland sagen würden, das ist noch einmal Joti Jangen. Und der Umgang mit Neu, mit Innovationen, kenne man nicht, bruche man nicht, fort damit.
Richtig.
Es gab Zeiten, da hat das funktioniert, weil wir einfach auf der Welle nach oben geschwappt sind. Aber wenn wir gucken, wir sind nur 80 Millionen und es gibt alleine 1,5 Millionen Chinesen und 1 Milliarden Chinesen und 1,5 Milliarden Inder. Und ich glaube, die 3 Milliarden haben ein bisschen mehr Wumms, wie wir mit unseren 80 Millionen. Also da kommt ein Potenzial auf uns zu. Und da haben wir jetzt die anderen, so wie Indonesien, das ganze Afrika, alleine Nigeria wohnen jetzt schon 200 Millionen Leute. Das werden jeden Tag mehr. Die sind im Durchschnitt 19 Jahre alt. Wir sind im Durchschnitt 60. Also da kommt eine Verschiebung auf uns zu in einem Ausmaß, die haben wir noch nicht geahnt. Und ich glaube, wenn wir uns auf die Bedürfnisse dahinter konzentrieren, dann haben wir eine gute Chance, wieder Weltmarktführer in anderen Bereichen zu werden. Ich würde sagen, herzlichen Dank, Sinan, für die Insights. Deine Kontakte sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr auf Sinan zugeben wollt und sagen, ah, mit der Innovation kriege ich alleine nicht so hin, so ein geübtes Händchen und einen jungen Blick und einmal dreimal um die Ecke gucken, brauche ich, dann sprecht ihn gerne an. Kontakt kann ich auch sonst gerne herstellen. Und dann freue ich mich, wenn ihr in 2 Wochen, wenn du wieder dabei bist und wir wieder über den Wegebedarf sprechen. Also gehabt euch wohl. Vielen Dank, Sinan. Und
ich habe zu danken. Danke für die tollen Fragen und die Einladung.
Eine gute Zeit.
Ebenso. Danke.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.